Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zur ersten Folge Anpfiff 15:30 im neuen Jahr. Schön, dass ihr uns auch im neuen Jahr weiter die Treue haltet und wieder eingeschaltet habt. Natürlich begrüßen wir auch diejenigen, die uns bisher noch nicht gehört haben und wünschen allen Zuhörern jetzt erstmal ein frohes neues und vor allem gesundes neues Jahr 2024. Ich glaube, das war das letzte Mal, dass wir es dieses Jahr sagen müssen. Und in diesem Sinne, wenn ich sage wir, begrüße ich natürlich auch wieder in diesem Jahr Fabi und Sören. Grüß euch Jungs. Auch euch nochmal an dieser Stelle ein frohes neues Jahr.
Ja, vielen Dank. Hallo zusammen und ebenfalls noch ein frohes neues Fußballjahr.
Ja, danke. Erstmal liebe Grüße aus Meerbusch. Vielen Dank, frohes neues natürlich. Aber jetzt ist heute wirklich das letzte Mal, dass man ein frohes Neues wünscht. Ich glaube, es war dann die erste Januarwoche, war auf Arbeit schon, da hat es sich noch gut angefühlt. In der zweiten Woche war es dann schon ein bisschen komisch und in der dritten Woche, da ist man dann in der Regel schon wieder voll drin im neuen Jahr. Und Gott sei Dank ist ja dann am Freitag auch endlich wieder das losgegangen, was uns am allermeisten letztendlich, zumindest zwischendurch, von vielen Dingen befreit.
Genau, und uns auch ein bisschen zwischen den Tagen gefehlt hat. Ich meine, wir sind ja einigermaßen gut unterhalten worden mit der einen oder anderen Sportart, aber ich glaube, du hast es angesprochen, endlich wieder Bundesliga. Allgemein das Jahr 2024 wirft ja das ein oder andere große Sportereignis die Schatten voraus. Und dann können wir ja quasi direkt mal durchstarten. Vielleicht noch irgendwelche Vorsätze fürs neue Jahr oder irgendwelche Thesen fürs neue Jahr. Worauf freut ihr euch am meisten? Was prophezeit er so für 24, Fabi? Die Bayern dieses Jahr kein Meister?
Vielleicht. Nee, ich war ja auch in 23, ich bin da immer noch relativ relaxed und sage, die Bayern werden Meister. Irgendwelche steilen Thesen. Ich stelle mal eine auf, leicht provokant. Ich glaube, dass es zur EM einen anderen Bundestrainer geben wird als Julian Nagelsmann.
Oh, das ist schon eine sehr interessante These. Sören, springst du da mit auf den Zug drauf oder hast du irgendwas anderes?
Auf den Zug springe ich nicht mit drauf. Meine These ist klar, also der VfL Bochum wird auch in dieser Saison den Klassenerhalt feiern.
Okay, komm.
Weil es ja aber schon auch sehr gewagt war von mir jetzt. Und die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich bei 0,01% liegt.
Ja, das stimmt. Ja, wir wollen ja nicht alles schwarz malen, wir sollen ja positiv ins neue Jahr starten und daher prophezei ich mal den Halbfinaleinzug der deutschen Nationalmannschaft. Auch wahrscheinlich
Handball
etwas
oder?
Handball? Angeführt vom Nationalspieler des Jahres, Emre Can.
Ist die Wahl bestätigt jetzt, ja?
Denke schon, oder? Das warten wir jetzt irgendwann die letzten Tage.
Ja. Ah ja, okay. Ja, dann Glückwunsch an dieser Stelle auch. Ja, komm, bevor wir uns hier weiter verhaspeln, lass uns direkt mal starten, Fabi, mit dem Auftakt 17. Spieltag. Wir hatten ja nur einen Spieltag aus der Hinrunde. Und den Auftakt machten die Bayern beim Spiel gegen die TSG Hoffenheim.
Ja, war ja viel geprägt und ich glaube, ich bin der Einzige in dieser Runde, der das Lied welches zum Einlaufen kam, aber auch letztendlich nach den erzielten Toren kam, sogar im korrekten Akzent nachsingen könnte. Ist natürlich schwierig. Ich glaube im Allgemeinen das Spiel, zumindest als Bayern-Fan, glaube ich, zu separieren, weil ja mit Franz Beckenbauer oder mit dem Kaiser jemand von uns gegangen ist, der ja mehr war als einfach nur eine Legende oder eine Ikone des FC Bayern. Ich glaube, es gibt gar nicht die richtigen Wörter, glaube ich, um ja irgendwie auszudrücken, was der Kaiser letztendlich für uns bedeutet hat, für den ganzen Fußball in Deutschland, für den Club Bayern München, aber auch für die WM 2006. Von daher fällt es einem tatsächlich wirklich schwer, dann rein die 90 Minuten zu betrachten. Ich glaube, dafür war der Rahmen eben auch verdientermaßen zu sehr auf Franz Beckenbauer ausgerichtet, oder?
Ja, ich glaube, jeder von uns verbindet da so seine ein oder andere Erinnerung und auch hat die ein oder anderen Bilder vom Kopf. Ich meine, wir sind jetzt nicht mit ihm aufgewachsen, haben viele Spiele vielleicht oder Zusammenfassungen nur auf den ein oder anderen Kanälen gesehen, aber was man so von vielen Weggefährten und so gehört hat, geht ein ganz, ganz großer des Fußballs, einer der Sachen, so glaube ich, Top 3, Top 5 Fußballer überhaupt, die bisher auf dieser Welt gespielt haben von uns. Und ja, jetzt kickt da oben im Himmel wahrscheinlich mit der ein oder anderen Legende weiter. Ja, und zum Spiel, Fabi, war es, glaube ich, am Ende, können wir es kurz machen, vielleicht auf jeden Fall, hätte Herr Kaiser auch gewollt, dass an diesem Spieltag auf jeden Fall gespielt wird, ne?
Ja, das auf jeden Fall. Also am Ende würde ich sagen, es war meisterlich, der Auftritt, weil du auch so ein Spiel zu gewinnen musst. Ich war jetzt eigentlich darauf eingestellt, dass da irgendwas von deiner Seite aus kommt, aber um ganz ehrlich zu sein, ich glaube, es war nach der relativ frühen Führung durch Musiala war, glaube ich, relativ wenig geboten in der ersten Halbzeit. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Die Bayern hatten dann weitestgehend alles im Griff. Bis zu der Phase, in der die Hoffenheimer eigentlich auch den Ausgleich erzielen müssen, mit zwei, drei richtig dicken Dingern Bayer vor allem, der mindestens einen der beiden machen muss. Und auf der anderen Seite ist es natürlich dann halt auch so, dass aufgrund der Dominanz und aufgrund der weitaus höheren Qualität, die da auf dem Platz steht, dann im Umkehrschluss nach der dritten großen Chance das 2:0 gemacht worden ist. Dann lief es ganz blöd für Prömmel, wobei blöd in dem Sinne für die Hoffenheimer, dass sie in Unterzahl weiterspielen mussten. Auf der anderen Seite würde ich sogar sagen, ist Prömmel an einem schlechten Tag des Schiedsrichters, kann er da vielleicht sogar auch noch mit komplett rot vom Platz gehen, wenn man es in der Wiederholung die Bilder sieht. Anyway, und dann Gott sei Dank, glaube ich, ganz wichtig auch für Harry Kane, gut ins neue Jahr zu starten, den Ball dann auch so in der Situation zu verarbeiten und abzuschließen. Und in Summe war es ein verdienter 3-0-Sieg, meines Erachtens vielleicht ein Törchen zu hoch, aber alles in allem gesehen souverän. Zu Hause gut ins neue Jahr gestartet.
Wobei, Sören, das eine oder andere kann man wahrscheinlich jetzt auch, das Haar in der Suppe finden wir auf jeden Fall. Es war schon noch ziemlich viel Sand im Getriebe. Vom Tempo her auch natürlich wieder die Probleme hinten. Fabi hat die beiden Szenen gerade oder die eine oder andere Szene angesprochen. Die Abwehr auch weiterhin immer noch nicht so sattelfest wie eigentlich schon die komplette Hinrunde.
Ja, ich glaube, das hat Fabi auch angesprochen. Also Hoffenheim hatte, wenn es hochkam, diese 4 bis 5 Minuten kurz vor dem 2-0 für die Bayern, wo sie voll da waren, wo sie den Ausgleich hätten machen können. Da hat man gesehen, dass, glaube ich, die Bayern froh sind, dass Manuel Neuer wieder in Topform ist. Aber ich glaube, grundsätzlich für das erste Spiel nach einer, ja, dann auch kurzen Pause, aber dennoch nach einer Pause, war es ein guter Auftritt der Bayern. Ich glaube, wenn du zu Hause zu Null gewinnst, gibt es nicht viel zu meckern. Klar hatte der Gegner ein paar Chancen, aber das war, ich glaube, nach dem Spiel brauchst du nicht meckern, sondern kannst du jetzt wirklich auch mit einem guten Gefühl ins Trainingslager fliegen und sich auf die nächsten Aufgaben vorbereiten.
Genau, du sprichst das Trainingslager an, Fabi. Die Bayern waren zumindest schon mal einmal auf dem Transfermarkt tätig, holen einen Kumpel für Harry Kane von der Insel nach München, damit er sich da wahrscheinlich auch ein bisschen wohler fühlt. Eric Dier wechselt zu den Bayern. Wir hatten die Woche schon kurz drüber gesprochen. Sag nochmal deine Meinung zum Transfer.
Ja, es ist ein Transfer, der mit Sicherheit in dem einen oder anderen Spiel letztendlich helfen wird. Allerdings, dass es qualitativ ein Zugang ist, sehe ich absolut nicht so. Klar, er ist flexibel einsetzbar, glaube ich, spielt 2, 3 Positionen, wo du ihn bringen kannst. Dann auch noch die Variabilität letztendlich, dass er auch in der Dreierkette agieren könnte, wenn es sein müsste. Trotzdem, und da darf man sich nichts vormachen, es ist kein Spieler, der die Mannschaft qualitativ besser macht, sondern maximal die Breite verstärkt. Von daher gehe ich nicht davon aus, dass er jetzt vor allem in der Rückrunde eine tragende Rolle spielen wird.
Also erwartest du noch einen Hochkaräter? Nein. Oder meinst du, es wird eher in die Breite nur nochmal vielleicht was passieren?
Nee, wir haben ja jetzt auch schon ein paar Mal darüber gesprochen. Ich glaube einfach, dass der Markt einfach nichts hergibt und alles, was er hergeben würde, wäre den Bayern dann in dem Sinne zu teuer. Und ich gehe nicht davon aus, dass da noch großartig viel passieren wird.
Okay. Ja, Sören, und bei den Hoffenheimern ist auch noch ein Transfer passiert, der auch etwas überraschend kam. Da war wahrscheinlich der finanzielle Aspekt ausschlaggebend. Kevin Vogt wechselt auch innerhalb der Bundesliga noch.
Ja, zu Union Berlin hat mich überrascht. Das war jetzt nicht unbedingt ein Transfer, der dich zumindest für den neutralen Beobachter angedeutet hat. Also er war ja eigentlich in der Mannschaft ja, gesetzt. Und ich glaube schon, dass die Hoffenheimer da jetzt auch bis zum Transferende sicherlich noch was tun müssen. Ich glaube, wenn man die Innenverteidigung, die Dreierkette gesehen hat jetzt gegen Bayern mit Flo Grillitsch, ist wahrscheinlich keiner, der, klar, er kann Innenverteidiger spielen, aber ist sicherlich eher im Mittelfeld zu Hause. Und Nsoki sehe ich jetzt auch nicht unbedingt als erste Wahl. Also ich denke mal, dass die TSG da sicherlich noch was machen wird.
Hätte auch eher mit gerechnet, dass vielleicht mal ein Außenverteidiger, ein schneller Außenverteidiger geholt wird. Aber das Transferfenster ist ja noch gute 2 Wochen offen. Von daher schauen wir mal, wie es da weitergeht. Ja, die Bayern, Fabi, haben am Freitag vorgelegt und am Samstag war es dann Bayern 04 Leverkusen, die dann ja in der Nachspielzeit nochmal wieder davongezogen sind. Die Leverkusener gewinnen durch ein Tor in der Nachspielzeit von Weltmeister Palacios und sichern sich dadurch die Hinrundenmeisterschaft. Aber Sören, es war für die Werkself das ja vermeintlich erwartet schwere Spiel in Augsburg. Trotz einer ziemlichen Überlegenheit, 24 Torschüsse stehen am Ende zu Buche. Ja, so wie sie gejubelt haben, kann man in etwa absehen, ne?
Ja, Fabi hat vorhin schon das Wort meisterlich benutzt. Ich würde es jetzt bei dem Spiel auf jeden Fall benutzen. Ich glaube, das war ein meisterlicher Sieg der Werkself. Sie waren die klar bessere Mannschaft. Klar, Finn Dahmen, glaube ich, hatte für Augsburg einen überragenden Tag. Muss man auch sagen, dass Leverkusen sicherlich hätte auch schon früher führen können. Aber sie haben es erzwungen. Ich denke mal, in den letzten Jahren wären sie da mit einem Unentschieden nach Hause gefahren. Aber da ist der Unterschied einfach da, dass Leverkusen in dieser Saison ja was Großes erreichen kann. Und man hat es gesehen. Sie haben bis zum Schluss dran geglaubt. Die Freude danach war riesig, zu Recht. Und wenn du solche Spiele dann eben auch noch gewinnst in der Nachspielzeit, dann kannst du dir zu Recht berechtigte Hoffnungen auf eine Meisterschaft machen.
Ja, und Fabi, der Afrika-Cup hatte ja seine Schatten vorausgeworfen. Xavi Alonso hat ja im letzten Spiel der Hinrunde schon, im letzten Jahr schon umgestellt gehabt und den Ernstfall geprobt. Und jetzt am Wochenende hinten die Verteidigung mit Andrich, Hinkapié und so hat eigentlich auch wieder gut funktioniert. Stand er so weit sicher? Hoppala.
Ja, natürlich standen sie sicher letztendlich, aber man darf hier jetzt auch nicht den Fehler machen. Also du hattest jetzt einen Gegner mit fast 75% Ballbesitz. Da wirst du in der Defensive nicht so oft geprüft. Das heißt, da würde ich jetzt schon mal nicht vorab die Lobpreisung Richtung Leverkusen schicken. Also es war ein überzeugender Auftritt, eben in der Art und Weise, wie man das Spiel gestehen kontrolliert hat, völlig verdient natürlich dann auch in Summe die 3 Punkte mitnimmt, Torschüsse, Ballbesitz, alles auf Leverkusener Seite, aber klar, war natürlich dann auf den letzten Drücker und am Ende des Tages, glaube ich, ist es jetzt auch nicht das Auswärtsspiel, wo man als Maßstab auslegen muss. Ich glaube, wenn ich da jetzt 7 Tage nach vorne gucke oder 6 heute, das ist dann letztendlich die Messlatte, die du, glaube ich, überspringen musst. Und mit so einer Leistung oder in der Art und Weise wird es dann ja ein ziemlich spannendes Spiel werden nächste Woche.
Sprichst es an gegen RB Leipzig dann. Ja, man hat dann schon gesehen, Florian Wirtz hatten sie ja die Woche über relativ lange geheim gehalten, hatten sie ja geschont, wollten da kein Risiko eingehen, kam dann erst die letzte halbe Stunde ins Spiel. Da hat man dann schon nochmal wirklich gesehen, dass dann auch mal der letzte Pass mal mit ein bisschen mehr Risiko gespielt wurde und ein bisschen schneller nach vorne gespielt wurde. Dann hat da schon die letzte halbe Stunde auch nochmal für ordentlich Trubel gesorgt, der Flo Wirtz.
klar, und passenderweise sehe ich sogar das ab. Ausnahmsweise hat sich mal jemand was dabei gedacht und legt das Spiel sogar auf Samstagabend 6:30. Also freue ich mich drauf.
Ja, da können wir uns, glaube ich, alle sehr drauf freuen. Ja, du hast die Leipziger angesprochen, Fabi. Den Leipzigern erging es nicht so wie den Leverkusenern. Die hatten auch am Ende sogar 31 Torabschlüsse und gehen am Ende sogar mit 0:1 als Verlierer vom Platz. Ja, die Frankfurter nutzen 2 oder 3 ihrer Torabschlüsse. Schon mit dem ersten Schuss gehen sie 1:0 in Leipzig in Führung. Ansgar Knauf war es da. Und danach ja, spielen die Leipziger eigentlich Einbahnstraßenfußball, schaffen es aber nicht, den Ball über die Linie zu bringen. Eigentlich vermeidbar die Niederlage. Mehr als vermeidbar.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, was man zumindest aus Frankfurter Sicht positiv hervorheben kann, dass sie Erstmal glaube ich, dass die Neuzugänge schon teilweise angedeutet haben, dass sie sehr, sehr gut sind. Und ich glaube auch der Eintracht sehr, sehr gut tun mit Kalajdzic und Van de Beek. Zwei sehr, sehr gute Spieler. Kämpferisch, glaube ich, war das von Frankfurt eine super Leistung. Aber klar, Leipzig war klar die bessere Mannschaft, hätte dieses Spiel auch drehen müssen, wenn man die Chancen betrachtet. Aber das haben sie nicht. Und von daher kann sich die Eintracht über den Dreier sehr freuen. Das war ein Sieg des Kampfes. Und in Leipzig gewinnen nicht viele Mannschaften. Und von daher, glaube ich, kann man den Frankfurtern nur gratulieren dafür.
Fabi, ganz groß, glaube ich, muss man die Hereingabe von Nkunku da hervorheben, oder wie er den Ball da spielt. Also den spielen auch nur ganz wenige Spieler. Simakan sieht da meiner Meinung nach als ehemaliger Verteidiger schon ein bisschen unglücklich aus. Den kann er, glaube ich, auch besser klären, dass er da nicht durch zu Knauf kommt. Aber war schon schön herausgespielt, zumindest das Tor der Frankfurter.
Ja, definitiv. Trotzdem bleibt für mich nach dem Spiel wieder einmal mehr irgendwie so die Frankfurter sind die Mannschaft oder ist die Mannschaft für mich, die vollkommen undurchsichtig ein Stück weit ist. Teilweise Auftritte zum Abwinken, dann klauen sie mir in Leipzig 3 Punkte, die sie eigentlich ja, aufgrund des Spielverlaufs gar nicht mitnehmen hätten dürfen. Also es ist ein ganz, ganz, wie soll ich sagen? Ich glaube, für jeden Gegner eine sehr, sehr eklige Mannschaft und was man den Frankfurtern natürlich auch noch zugestehen muss, ist, denke ich, die Transfers, die sie im Winter gemacht haben, im Vergleich auch zu den ganzen anderen Top-Mannschaften. Gut, Leverkusen war nicht auf der Suche, glaube ich, wirklich. Gut, jetzt nach dem Boniface. Nach der Verletzung vielleicht im Sturm auf der Suche, aber auch im Vergleich zu den anderen Top-Mannschaften. Die Frankfurter waren die einzigen, die wirklich sehr, sehr früh und mit sehr wenig Aufregung wirklich sehr, sehr gute Transfers gemacht haben, die die Mannschaft auch verstärken.
Ja, Konto ist natürlich noch durch den Verkauf von Muani ziemlich gut gefüllt und die Frankfurter war ja uns, glaube ich, auch allen klar, dass sie auf jeden Fall was machen müssen. Ich meine, drei Stammspieler mit Skiri, Mamouche und Shahibi sind ja auch beim Afrika-Cup und ich glaube auch, wenn die dann auch noch wiederkommen, dass die Frankfurter, das wäre meine These noch für dieses Jahr, glaube ich, sogar oben um die Plätze vielleicht noch fünf, sechs auf jeden Fall noch weiter mitspielen werden. Glaube ich schon. Und Sören, du hast auch schon ge gesagt, mit Kalajdzic, den fand ich damals zu Stuttgarter Zeiten schon vorne als Sturmspitze schon richtig, richtig stark. Und ich bin echt mal gespannt bei den Frankfurtern. Also da erwarte ich mir einiges noch von denen in der Rückrunde. Ja, und für den
Ich
Leipzig, ja.
bin ja bei den Leipzigern, kommt natürlich auch noch dazu, dass man ja, so langsam aber sicher auch schon auch mal den Blick auf die Tabelle richten kann. Du bist jetzt 12 Punkte hinter Leverkusen. Ja, du hast eine Mannschaft, die Bayern letztendlich, wenn sie ihr Nachholspiel gewinnen, dann sind es auch 11 Punkte. Also es sind jetzt zwei Mannschaften, die, das habe ich vor ein paar Wochen schon mal gesagt, nicht den Eindruck erwecken, dass sie großartig einbrechen. Die 12 Punkte sind natürlich schon erstmal ein ganz dickes Polster auf die Leipziger und später sprechen wir ja noch über die Stuttgarter. Für mich zeichnet sich im Moment tatsächlich eher ein Zweikampf ab, als dass da noch eine dritte Mannschaft mit oben reinrutscht mit solchen Leistungen.
Ja, stimme ich dir vollkommen zu und ich glaube, das wird auch bis zum Ende der Saison auch weiterhin so bleiben. Ne? Also die Plätze 3, 4 und auch der 5. dieses Jahr, je nachdem, wie wir die deutschen Teams in den Europa League-Wettbewerben weiter abschneiden werden, wird ja Platz 5 auch noch interessant werden für die Champions League. Also ja, die Plätze werden da die Mannschaften Dortmund, Leipzig, ja, Stuttgart und ja, Frankfurt oder vielleicht auch noch eine andere Mannschaft dann unter sich ausmachen. Gehe ich mal von aus. Ja. Kommen wir von ganz oben nach ganz unten, ganz tief in den Keller. Es war eigentlich das Spiel, Sören, was für die Kölner eigentlich so das Turnaround-Spiel sein sollte, werden sollte. Stadion war ausverkauft mal wieder. Und am Ende, ja, ist es ein 1-1 Unentschieden gegen die Heidenheimer. Ein Punkt, mit dem die Heidenheimer am Ende, glaube ich, sogar noch am besten leben können.
Auf jeden Fall. Ich glaube, wenn du weißt, in welcher Situation Köln ist und wie sie in das Heimspiel reingegangen sind, unterm Strich auf jeden Fall. Aus Kölner Sicht, glaube ich, muss man sagen, erste Halbzeit sah man schon, dass die Mannschaft wollte. Sie haben auch einen anderen Ansatz gewählt, im Gegensatz zu der Zeit unter Steffen Baumgart nicht nur über die Außen, sondern auch versucht, ja, dieses Kombinationsspiel aufzuziehen durch die Mitte. Ich fand, das war zumindest in der ersten Halbzeit ein guter Auftritt von Köln. Sind ja dann auch zu Recht nach einer halben Stunde 1-0 in Führung gegangen. Und in der zweiten Halbzeit merkte man schon, dass vielleicht dann auch ja, die Puste ein bisschen weniger wurde. Heidenheim hat das dann auch gut gemacht in der zweiten Halbzeit, hat sich das 1-1 dementsprechend auch verdient.
Ja, hat sich das 1-1 verdient und bei den Kölnern merkte man dann auch so mit dem 1-1 war sofort die Verunsicherung wieder da. Die Heidenheimer kamen deutlich besser ins Spiel und hatten dann noch kurz danach zwei richtig dicke Chancen, da auch in Führung zu gehen. Kleindienstköpf da aus einem Meter am Tor vorbei, da war noch ein anderer Abschluss von den Heidenheimern. Klar, die Kölner haben dann hinterher wieder das Spiel in die eigene Hand genommen und ja, wären dann vielleicht hinterher auch sogar mit ein bisschen Glück sogar noch wieder mit 2-1 in Führung gegangen. Aber unterm Strich, glaube ich, eine Punkteteilung, mit der, ja, die in Ordnung geht eigentlich. Ein Sieger hätte das Spiel, glaube ich, nicht verdient gehabt, Fabi, oder?
Nee, überhaupt nicht. Also, ich glaube, es war ein leistungsgerechtes Unentschieden. Die Kölner meines Erachtens, ja, wie du auch sagst, gut angefangen oder engagiert angefangen. Leider Gottes muss man dann natürlich auch nach so einem Spiel feststellen, dass, glaube ich, in der Mannschaft halt wirklich nicht viel Qualität steckt. Und jetzt natürlich auch mit den beiden Verletzungen, das ist ganz, ganz bitter für die Kölner vor allem. Also es wird sehr, sehr schwierig werden und ich glaube, wenn nicht irgendwas Außergewöhnliches passiert, können wir uns langsam aber sicher auch damit anfreunden, dass die Kölner ja sehr wahrscheinlich bis ganz zum Ende da unten drin letztendlich stecken bleiben.
Ganz kurz, zwei Verletzungen hast du angesprochen. Waldschmidt ist einmal, glaube ich, ne?
Und euer Superstar.
Ach, Selke ist auch verletzt?
Ja, das soll wohl auch jetzt mehrere Wochen ausfallen.
Oh.
Und ja, und dann wird es natürlich auch bei den Kölnern sehr, sehr eng.
Ja, und da sind wir uns, glaube ich, alle einig, gerade mit dem Hinblick auf, ja, auch im Sommer, die Sperre bei den Transfers. Und wenn du dann runtergehst in die Zweitliga, ja, dann sieht es, glaube ich, ganz, ganz düster aus für die nächste Zeit bei den Kölnern. Aber schauen wir mal, ob sie da noch was gerissen kriegen in der Rückrunde dann. Ja, kommen wir zum nächsten Unentschieden. Die Konferenz am Samstag war ja eh ziemlich überschaubar, was ja, Unterhaltungsfaktor und Tore anging. Leistungsgerechtes Unentschieden fand zwischen den Freiburgern und Union definitiv nicht statt. Da dominierten eigentlich ja, die Freiburger weitestgehend das komplette Spiel. Und da nehmen die Unioner eher einen glücklichen Punkt mit aus dem Breisgau.
Ja, und ich glaube, da können Sie sich bei Frederik Rönnow bedanken, der einen überragenden Tag erwischt hat. Das war eigentlich ja mehr als dominanter Auftritt des Sportclubs. Sich wirklich auch viele Chancen rausgespielt, die dann eben nicht genutzt. Und bei Union muss ich wirklich sagen, ich bin enttäuscht, weil ich hatte nicht damit gerechnet, dass sie nach der Pause ja, da anknüpfen im Prinzip, wo sie aufgehört haben, nämlich ja, mit sehr destruktivem Fußball. Also die standen ja wirklich nur hinten drin, konnten sich nach vorne kaum irgendwie ja, rausspielen, die Chancen. Das war ein richtig schwacher Auftritt. Klar haben sie auf dem Transfermarkt ein bisschen was gemacht, beziehungsweise die vermeintlichen Stars abgegeben. Kevin Vogt, der hat ja dann auch direkt in der Innenverteidigung gespielt. Aber das war wirklich ein ganz, ganz schwacher Auftritt. Und ich glaube auch, dass sich in den nächsten Wochen da, ja, dass da keine Besserung in Sicht ist.
Einigermaßen stabilisiert zumindest die Unioner, aber du hast es gerade gesagt, wirklich Fortschritte gerade im Offensivspiel nach vorne. Geraldo Becker, ja, gar nicht gespielt oder erst später reingekommen, glaube ich. Ja, Volland vorne, Sturmschütze mit Mikkel Kaufmann dann auf einmal. Also was die Aufstellung angeht, auch immer wieder neu durchgewürfelt. Aus den Unionern werde ich auch nicht so wirklich schlau. Letzte Saison sind sie aus der Winterpause mit 5 Siegen gestartet. Ja, da können wir uns, glaube ich, von frei machen, dass das diese Saison passieren wird. Ja, und die Freiburger, Fabi, die schließen sage und schreibe das 5. Mal in den letzten 5 Jahren die Hinrunde im oberen unter den ersten 9 ab. Auch eine ziemlich konstante Leistung, was das angeht, von den Freiburgern.
Ja,
um es positiv hervorzuheben.
Genau, also du kannst ihnen dahingehend keinen Vorwurf machen. Natürlich wurde man die letzten 2, 3 Jahre als Fan von Freiburg ein bisschen verwöhnt, weil man immer wieder in den ja, Europacup auch reingerutscht ist. Vor allem letztes Jahr war es ja ganz, ganz knapp, da hätte man sogar fast noch die Champions League im Zweifel erreichen können. Und so bleibt dann natürlich jetzt ein ja, Samstagnachmittag 0-0 gegen Union Berlin. Und ich glaube, es tut einfach keinem weh. Also zumindest auf Freiburger Seite. Es war ein bisschen ärgerlich, dass du zu Hause spielst und die bessere Mannschaft bist. Mit ein bisschen mehr Glück nimmst du die 3 Punkte mit. Aber ich glaube, am Ende des Tages war es dann auch für den Rückrundenstart okay und ist auch keiner böse in Freiburg.
Nee, denke ich auch. Ja, und dann haben wir noch das dritte Unentschieden am Samstagnachmittag. Es war das
Es
nächste
wurde
Spiel.
nicht besser.
Es wurde deutlich nicht besser. Und ich hatte heute noch im Podcast von einer anderen Runde gehört, Wolfsburg, da verbindet man mittlerweile auch immer eigentlich nur so ein Unentschieden und ist nie wirklich so wirklich zu greifen, nicht tippbar. Ja, auch eine Punkteteilung zwischen Mainz und den Wolfsburgern. In einem ziemlich überschaubaren Bundesligaspiel. Die Wolfsburger gehen relativ früh durch Szczęsny in Führung, schönen Konter ausgespielt, wackelt da schön den Verteidiger aus, setzt dann kurze Ecke bei 1-0. Die Wolfsburger haben dann vor der Pause sogar noch durch Kaminski frei vor Zentner die Chance zum 2-0. Ja, verpassen das. Die Mainzer kommen dann in der zweiten Halbzeit durch ein absolutes Traumtor, schöner Sonntagsschuss von Kapitän Wittmer zum verdienten Ausgleich. Die Mainzer bei dem Spiel eigentlich das aktivere Team. Die Wolfsburger typisch in dieser Saison oft nach Führung hinten reingestellt und nur noch verteidigt. Und auch in der zweiten Halbzeit im weiteren Verlauf hatte man nie so das Gefühl, dass die Wolfsburger da noch in der Lage sind, in Führung zu gehen. Ja, am Ende für die Mainzer unten im Keller ein Punkt natürlich auch zu wenig. Ja, und ja, ein Unentschieden hilft bei dem Spiel, glaube ich, beiden Teams nicht wirklich weiter. Wolfsburg weiter im Niemandsland und die Mainzer, ja, bleiben weiter im Keller stecken.
Ja, ich glaube, Mainz nimmt den Punkt auf jeden Fall mit, weil es sind dann in dem Sinne nur 3 Punkte, um punktgleich zu werden mit Union Berlin. Oder man hat den Relegationsplatz erstmal abgesichert, so ein bisschen. Aber bei Wolfsburg muss man wirklich sagen, dass es schon ja, sehr merkwürdig ist. Du gehst 1-0 in Führung, stellst das Fußballspiel komplett ein. Gerade auch mit Blick auf die Ambitionen, die ja dann auch in Wolfsburg durchaus vorhanden sind, ist das eigentlich ein Trauerspiel. Der Abstand zu internationalen Plätzen wird immer größer. Und wenn das in den nächsten Wochen nicht besser wird, glaube ich auch, dass nochmal intensiver über Niko Kovac gesprochen wird. Er hat sich ja also vor der Pause ein bisschen freigespielt, aber ich glaube, dass das Thema dann auch ein bisschen Fahrt wieder aufnehmen wird.
Zumindest hat er wieder ein bisschen Ruhe im Umfeld reinbekommen, nachdem er Maxi Arnold dann wohl, ja, oder hat er Maxi Arnold wieder über den grünen Klee hinaus gelobt, bringt wieder die Leistung, die er von ihm sehen will und hat deswegen auch wieder in der Startformation gestanden. Und das wäre wohl der Leistungsanspruch, den sie an ihn stellen. Und ja, das erhoffen sie sich auf jeden Fall von ihm. Und dann wäre er auch immer weiterhin Stammspieler in der ersten Elf, Fabi. Also kleine Nebenschauplätze halt
Ganz
bei Wolfsburg.
tolle News für Maxi Arnold. Niemanden außerhalb von Wolfsburg interessiert. Genauso wie das Spiel am Samstag. Das war, glaube ich, das schlechteste Spiel am Nachmittag. Da war sehr, sehr wenig los. Und ja, und was ein bisschen oder mehr oder weniger, glaube ich, auch bestätigt wurde, ist, dass Wolfsburg sich dann auch mit so einem Auftritt natürlich dann irgendwo ein Stück weit aus der Verlosung verabschiedet rund um Europacup. Weil dafür ist es dann halt einfach zu wenig und dann auch über Strecke zu inkonstant, was sie an Punkten vor allem dann dreifach einfahren. Und ja, und jetzt bist du mit 20 Punkten im Niemandsland der Tabelle. Und vielleicht gibt es den einen oder anderen, der auch hier zustimmt und sagt, das ist auch gut so.
Ja, das stimmt vorher. Ja, dann können wir uns mal überraschen lassen. Nächstes Wochenende müssen die Wolfsburger nach Heidenheim. Wir erinnern uns da ans Hinspiel. Da hatten sie, glaube ich, noch glücklich gegen die Heidenheimer gewonnen im ersten Bundesligaspiel. Haben die Heidenheimer ja ein bisschen Lehrgeld bezahlt. Ja, mal schauen, das wird auch keine leichte Partie für die Wolfsburger. So, Sören, Fabi, kommen wir zum BVB. Kommen wir zu der Geschichte des Transferfensters bisher. Der verlorene Sohn ist endlich wieder zurück im Ruhrgebiet. Jadon Sancho ist zurück.
Sancho.
Sancho ist zurück und schon ist der Erfolg auch wieder beim BVB. Die
Nummer
Dortmunder,
10.
bitte?
Nummer 10.
Nummer 10 auch noch.
Ja.
Ja, die Hürde Darmstadt wurde genommen am Ende. Ja, ein etwas, ja, zu hoher 3-0-Sieg der Dortmunder täuscht, glaube ich, auch ein bisschen über den Spielverlauf hinweg. Unterm Strich muss man aber sagen, geht der Sieg für die Dortmunder am Topspiel Samstag auf jeden Fall in Ordnung.
Ja, mit Blick auf die zweite Halbzeit auf jeden Fall. In erster Halbzeit ist der BVB ja fast aus dem Nichts einzeln in Führung gegangen. Da dachte ich zwischenzeitlich auch, dass irgendjemand Julian Brandt aus dieser Mannschaft retten muss, weil ich glaube, das war mal wieder ein Lichtblick von ihm oder der einzige Lichtblick in dieser Mannschaft. Und nach dem 1-0, klar, ging es ein bisschen flüssiger, zweite Halbzeit. Da musste Darmstadt dann auch dem Aufwand ein bisschen Tribut zahlen, den haben, weil ich fand, in der ersten Halbzeit haben sie es eigentlich gut gemacht für die Mittel, die Darmstadt hat. Und in der zweiten Halbzeit, ja, hat sich die Qualität vom BVB ausgespielt. Aber ich glaube, es war kein überragender Sieg, aber Sieg ist Sieg. Und ich glaube, gerade in der Situation, in der der BVB ist, nimmt man das mit. Und auch da, glaube ich, die nächsten Wochen wird man sehen, ob es besser wird, ob die Leistung stimmt, ob auch ein Sancho zurück zur alten Form kommt. Das war natürlich jetzt gegen Darmstadt eine super Sache, direkt eine Vorlage gegeben. Aber ich glaube, da ist noch bei allen Beteiligten viel Luft nach oben.
Das stimmt. Ja, unterm Strich kann man, glaube ich, sagen, individuell klasse hat das Spiel entschieden, Fabi. Machen die Darmstädter vielleicht in der 64. Minute durch, ich weiß gar nicht, wer es da war,
Pfeiffer
mit dem Kopfball aus einem Meter, wo Kobel da quasi in Hampelmann-Manier den Ausgleich verhindert. Wer weiß, wie das Spiel dann gelaufen wäre, aber dann hat man schon, auch schon beim 1-0 von Brandt, naht bei Nogittens ja auf der rechten Seite zwei Leute, mit Tempo setzt er einen schönen Brand mit dem Steckpass in Szene, hat da ein bisschen Glück beim Abschluss, seit 1-0. Ja, und hinten heraus dann 77. Minute, Marco Reus nach einem schönen Zuspiel von Jadon Sancho dann schon mit seinem ersten Assist an dem Tag. Damit war es dann auch durch, ne?
Ja gut, wobei man jetzt aber auch sagen muss, nach all dem, was man dann im Nachgang gelesen hat, also den Ball quer rüberlegen, ich glaube, das hätten wir drei alle hinbekommen, würde ich
klar,
mal behaupten. Das
klar.
Heißt, hier muss er sich noch beweisen. Es ist natürlich auch, glaube ich, für die Dortmunder war sehr dankbar, dass du den Tabellen 18. auch zum Auftakt ins neue Jahr bekommst, dass man jetzt einfach mal abwarten muss, wie sich die Mannschaft die nächsten Wochen dann auch Woche für Woche letztendlich zeigt. Dann kann man vielleicht auch mal ein Stück weit ein Fazit ziehen, in welche Richtung es geht. Aber dafür sind sie einfach im Moment zu weit hinten dran. Allerdings, das ist die allerbeste Nachricht für die Dortmunder. Für die Champions League Qualifikation oder für den Platz 4, den sie ja mindestens erreichen wollen, hat natürlich das ganze Wochenende den Dortmundern sehr in die Karten gespielt.
Definitiv. So viel kann man schon mal auch im Hinblick aufs Sonntagsspiel, wir nehmen ja am Sonntag auf jeden Fall auch schon mal vorwegnehmen, das stimmt. Ja, eine Nachricht machte dann unter der Woche auch noch die Runde. Auch eine kleine Lichtgestalt des deutschen Fußballs, die man mit den Dortmundern sofort in Verbindung bringt. Aki Watzke wird 2025 ausscheiden beim BVB, wird seinen Vertrag nicht verlängern. Auch etwas überraschend mit Sicherheit, aber da steht der BVB auf jeden Fall auch vor einem großen Umbruch in den Chefetagen, kann man, glaube ich, so sagen.
Ja, also Sören, bitte, ich habe sogar schon eine Idee.
Hast du eine Idee, Matthias Sammer, oder?
Olli Kahn, Sani Hamicic, beide verfügbar. Kann ich wärmstens empfehlen. Richtig gut für den Umbruch, den man installieren kann. Ich glaube aber fairerweise muss man sagen, dass es wohl viele gibt, auch im Fanlager oder das Fanlager ein bisschen gespalten ist. Die einen sagen, es ist eine gute Nachricht, die anderen sagen, es ist eine weniger gute Nachricht. Ich glaube für den ganzen Verein tatsächlich eine sehr schlechte Nachricht, weil wenn jemand über so viele Jahre hinweg auch so viele Erfolge feiert, den Verein auch ein Stück weit, viele, viele Schritte nach vorne gebracht hat, von Grund auf, wieder aufgebaut, konsolidiert. Also er hat da schon auch einen sehr, sehr großen Anteil an dem Erfolg, den der BVB einfach die letzten 20 Jahre wahrscheinlich auch mittlerweile feiern konnte. Von daher eine schlechte Nachricht für den BVB.
Will er die sportliche Gesamtverantwortung schon jetzt in diesem Sommer abgeben und dann mehr oder weniger so ein bisschen den Übergang schaffen? Ich meine, Fabi, du oder deine Bayern haben es ja in den letzten Jahren dann am eigenen Leib ertragen und gesehen, wie schwer dann so ein Umbruch vonstatten geht. Ist echt, wird sehr, sehr spannend beim BVB, wer da in die großen, großen Fußstapfen treten wird. Gut, Sören, du noch eine Idee, wer es werden könnte? Wahrscheinlich auch noch nicht, ne?
Ich glaube, die letzten Wochen haben gezeigt, dass man dann ein paar Jahre zurückblicken muss, wer schon mal beim BVB war, und dann wird es wahrscheinlich irgendwie eine Retro-Lösung geben.
Ah ja, auch ein interessanter Ansatz.
Aber.
Ach, eine Sache noch, ganz kurz. Bei dem Spiel nur 3 Minuten bekommen, trotz Hummels Ausfall. Der neue Madsen wurde dann ja vorgezogen vor Niklas Süle. Meint ihr, da passiert jetzt noch was in diesem Transferfenster?
Glaube ich nicht. Was das Einzige, was mich an dieser Situation wundert, ich weiß nicht, wie viel Theater gewesen wäre, wenn das noch zu Bayern-Zeiten passiert wäre. Ja, ist ja wirklich so. Berater, hier ist es relativ ruhig, würde ich sagen. Also man hört nichts, anscheinend nimmt er das ja klaglos hin. Von daher wundert mich das sehr.
Und einen Markt hätte er mit Sicherheit irgendwo, Sören.
Nö. Glaube ich nicht.
Meinst du nicht?
Er war bei Bayern nicht der Spieler, der gern gewesen wäre. Das ist Fakt. Er ist bei Borussia Dortmund die ganze Saison über schon nicht gesetzt. Wenn du bei Borussia Dortmund in der Innenverteidigung nicht gesetzt bist, dann frage ich mich, natürlich wirst du einen Markt haben, aber wo willst du denn hin? Also welcher Verein, der über Borussia Dortmund anzusiedeln ist, wo würde er sich denn durchsetzen? Das glaube ich nicht.
Na, also jetzt mit Hinblick auf die kommende Europameisterschaft, die ansteht, wenn es nur um Spielpraxis geht, dann gehe ich doch einfach hin und sage, pass auf, Leute, ich nehme noch mal eine Luftveränderung mit und gehe einfach zu einem Mittelklasseverein jetzt, angenommen, nur mal jetzt, ob jetzt jemanden braucht im Kader oder nicht, gehe ich nach Frankfurt, gehe ich nach Gladbach, gehe ich nach, keine Ahnung,
Bayern
wenn
sucht jemand.
Bayern, ja, nee, aber dann gehe ich zu einer Mittelklasse-Mannschaft.
Das geht nicht mit dem Ego überein. Und abgesehen davon soll er ja wohl auch einer der Topverdiener sein, glaube ich, um die 12 Millionen. Also, ja, wie gesagt, also, wenn er sich nicht durchsetzt, ich glaube, dann wird es im Sommer vielleicht irgendwann schon mal so weit sein, dass man
Ja.
sich Gedanken macht. Für beide Seiten.
Ja. Sören, noch was zum Niklas oder?
Schwer. Also ich glaube, ich kann ihn mir ja auch nicht unbedingt im Ausland vorstellen. In England, glaube ich, das gibt seinen Körper nicht her. Schwierig, schwierig.
Gut, dann lassen wir das Thema mal und schauen, was in den nächsten 2 Wochen noch so passiert beim Thema Niklas Süle. Sören, der Sonntag, Nachmittag. Ich hatte kurzzeitig noch überlegt, ob ich wirklich mal nach Bochum mal wieder fahre, aber ich habe es mir dann doch auf der Couch bequem gemacht und habe Eishockey geschaut. Fass doch mal das Bochum-Spiel zusammen.
Tja, zum Glück sind schon ein paar Stunden vergangen, weil danach war ich doch ein bisschen, ja, verärgert. Aber ich glaube, wenn man die erste Halbzeit nimmt, es war eine Mannschaft, glaube ich, die schon mehr Spielkontrolle hatte. Das war der VfL Bochum. Ich fand, Bremen hat kein gutes Auswärtsspiel gemacht in der ersten Halbzeit. Stand nur hinten drin, haben die auf die Konter gelauert. Und der VfL war tonangebend. Zweite Halbzeit. Ist der VfL ein bisschen mehr ins Risiko gegangen, was sich ja dann auch durch ein schönes Tor von Patty Osterhage ausgezahlt hat. 1-0 in Führung gegangen, auch danach eigentlich VfL die bessere Mannschaft, okay, ohne sich die nächste Top-Chance rauszuspielen, aber ich glaube, gerade über die linke Seite, über Andy Ajay, hatten sie ja oft eine gute oder oft gute Möglichkeiten, das besser auszuspielen. Ja, und dann ist irgendwie auch so ein Spiegelbild in dieser Saison, du machst einen sehr, sehr guten Auftritt und mal wieder in einem Heimspiel und ja, dann kassierst du in der Nachspielzeit durch einen abgefälschten Schuss das 1-1. Brutal ärgerlich. Danach war Bremen dann auch ein bisschen besser sogar noch, hätte durchaus auch noch ein Tor schießen können, einen besseren Spielverlauf aus Bremer Sicht, aber unterm Strich glaube ich, wenn du das Tor von Bremen wegnimmst, ja, es ist zwei verlorene Punkte. Der Dreier war drin. Du hättest wirklich auch an diesem Wochenende Gewinner des Spieltags sein können. Aber so mal wieder ein Unentschieden, mal wieder eins zu viel in dieser Saison. Wenn man es positiv sehen will, nicht verloren, aber ich glaube, da war an diesem Wochenende wesentlich mehr drin.
Jetzt auch da als Gewinner des Spieltages, zumindest im Tabellenkeller, davon gehen können. Und dadurch, dass alle anderen Mannschaften im Keller ja auch maximal nur ein Unentschieden geholt haben und sich da keiner die 3 Punkte gesichert hat, glaube ich, ja, nicht verloren, ist vielleicht, kann man vielleicht auch so sagen. Und stehen die Bochumer trotzdem weiterhin über dem Strich, beide Tabellennachbarn, bleiben sie weiterhin 13. und 14. Und ja, die Bremer warten weiterhin auf ihren ersten Auswärtssieg. Die Bochumer bleiben, glaube ich, jetzt im vierten Heimspiel am Stück auch weiter ungeschlagen. Ja, mal wieder unglücklich, du hast es gesprochen, auch in dieser Saison mal wieder in der Nachspielzeit ein Tor kassiert. Aber alles in allem, Fabi, was sagen wir zu dem Spiel noch?
Beim nächsten Mal wird es besser.
Nee, aber so vom spielerischen Ansatz her, sowohl von den Bochumern als auch von den Bremern, fand ich, zumindest von dem, was ich jetzt bei den Samstagsspielen so gesehen habe und von den Ausschnitten her, waren schon die Mannschaften, die ja spielerisch schon ein bisschen mehr investiert haben, als wenn ich mir jetzt die Mainzer angeguckt habe oder auch jetzt wieder die Kölner und die Heidenheim, Mainzer und Wolfsburger zum Beispiel.
Ja, ist ja vollkommen klar. Also ich glaube, da brauchen wir nicht reden. Mittlerweile ist im Übrigen ja auch der Platz zum Platz sind mittlerweile auch 6 Punkte. Das heißt eigentlich, ja, für die Bochumer war es ein bisschen ärgerlich, glaube ich, in der Nachspielzeit dann den Ausgleich zu fangen. Übrigens auch ein saudoofes Tor kassiert, abgefälscht unter die Latte, sah cool aus, ist aber sehr, sehr ärgerlich. Von daher, ja, hätte man wahrscheinlich gern 2 Punkte mehr auf dem Konto jetzt, dann hätte es noch mal ein bisschen ruhiger in die nächsten Spiele gehen können. Aber wie du auch sagst, beide Mannschaften, ja, natürlich ist es nicht die Creme de la Creme der Bundesliga und stehen wahrscheinlich auch irgendwo zurecht da auf diesem 13., 14. Platz. Aber es ist dann schon noch mal ein kleiner Unterschied zu den Mannschaften, die hinter ihnen in der Tabelle stehen, das stimmt.
Gut, und dann machen wir weiter mit dem letzten Spiel vom Sonntag.
Der
Etwas
größten Überraschung.
der größten Überraschung auf jeden Fall, du hast es vorhin schon angesprochen, die Dortmunder haben davon auch profitiert, den Abstand verkürzt. Der VfB Stuttgart, der uns ja noch in den bis davorigen 16 Spielen immer so überrascht hat, geht bei Borussia Mönchengladbach mit 3:1 baden, geht schon früh in der ersten Minute durch Robin Hack in Rückstand. Und im weiteren Verlauf des Spiels hatten die Stuttgarter eigentlich, wie wir es kannten bisher, viel Ballbesitz, wussten damit nur sehr, sehr wenig anzufangen. Und die Gladbacher haben bei dem Spiel einfach brutal effizient ihre Chancen genutzt. Wieder Hack zum 2 zu 0. Dann kamen die Stuttgarter nochmal durch Wagnumann ran zum 2 zu 1. Und hinten heraus machte dann der eingewechselte Jordan dann das 3 zu 1, ein Sieg für die Gladbacher, stehen jetzt mit 20 Punkten auf Platz 10, haben sich jetzt nach ohnehin auch deutlich ja, Luft verschafft. Und für die Stuttgarter eine ziemlich ärgerliche Auswärtsniederlage.
Jetzt bist du allein, Tobi.
Jetzt bin ich
Also, ich
alleine.
wollte eigentlich, dass du das Spiel mal selbst zusammenfassen wollen, ja.
Ja, okay, ist
Aber
gar kein
nee,
Problem.
mir
Können wir es
helfen wir
nur auf das
natürlich. Wir nehmen
schieben?
dich an die Hand, komm, wir nehmen dich an die Hand.
Lag es nur am Fehlen von Kirassi oder kann man, glaube ich, nicht sagen, oder?
Nee, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe das, wenn du die Gladbacher siehst, es kann Woche für Woche zwischen, wie sagt man da, Hurra und
Hui und Fui.
Hui und Pfui hin und her gehen. Und es war ein Heimspiel, Auftakt nach Maß. Du gehst nach 20 Sekunden in Führung, kommst dann auch noch sogar zu einer 2-0-Führung. Und letztendlich hat dann Gladbach hier ein Stück weit das relativ kontrolliert auch über die Bühne gebracht, das Spiel. Und für die Stuttgarter war es dann natürlich ungewohnt, auf einmal in einer ja, Situation zu sein, wo du derjenige bist, der letztendlich ein Stück weit zum einen natürlich ein, zwei Tore Rückstand aufholen muss, zum anderen dich einfach in so ein Spiel reinkämpfen muss, die Spielkontrolle dir zurückerkämpfen muss. Und das ist vielleicht auch nicht das, was die Stuttgarter Mannschaft in dem Sinne aufgrund der Vorrunde auch gewohnt war.
Die Stuttgarter nach dem Anschluss eigentlich auch die ja, drückend überlegenere Mannschaft haben sich da bis zum 16er immer wieder wirklich gut durchkombiniert und die Gladbacher standen weitestgehend eigentlich nur noch hinten drin und ja, haben dann das Glück auf ihrer Seite gehabt, dass die Stuttgarter sich da nicht wirklich ja, in Szene setzen konnten und zu gefährlichen Abschlüssen kamen. Ja, und dann gelang den Gladbachern halt der Lucky Punch, ne, hinten heraus. Gab auch schon Spiele oder in dieser Saison, wo sie sich dann mal wieder das Unentschieden gefangen haben. Von daher eine Überraschung des Spieltages auf jeden Fall. Der Sieg der Gladbacher.
Ist es. Und wieder um den Kreis zu schließen, gute Nachrichten für den BVB.
Richtig. Gut.
War sozusagen ein Dortmund-Spieltag.
Es war ein Dortmund-Spieltag zum Abschluss der Hinrunde. Jetzt Spieltag 17 beendet und dann geht es nächste Woche auf ein neues los. Und die Bayerjagd ist dann eröffnet, Fabi. Kann man, glaube ich, so sagen.
Sozusagen. Ja, und ich bin auch endlich froh, wenn das Nachholspiel gegen Union Berlin auch endlich durch ist, weil die Tabelle, das nervt mich, wenn es zwei Mannschaften gibt, die immer nur ein Spiel weniger haben.
Ja,
Weißt du,
das
was
stimmt.
ich meine?
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich glaube Mitte Februar, Mitte Januar dann am 24, 23,
Ja,
24.
praktisch,
Ne?
also jetzt nicht kommende Woche oder diese Woche Mittwoch, sondern die Woche danach. 24. müsste das, glaube ich,
24.
sein. Da wir ja nicht mehr im DFB-Pokal mitspielen dürfen, bekommen wir wenigstens so ein Flutlichtspiel geschenkt. Also von daher.
Ja, guck mal, immerhin etwas. Ja, und dann denke ich, war unser Jahresauftakt ziemlich auf den Punkt gebracht, ziemlich gut durchgekommen. War für den Anfang nicht schlecht.
Heute haben wir gar nicht lange gebraucht, oder?
Haben wir
Wie
gar
schnell
nicht
sind wir denn?
so lange gebraucht, dreiviertel Stunde, also für uns erstaunlich. Ich glaube, da haben wir uns noch einiges an Gesprächsstoff für die nächsten Wochen aufbewahrt. Oder wir sind noch so ein bisschen im Winterschlaf, ich weiß nicht. Apropos Winterschlaf und Transferfenster, was habt ihr gemacht beim Kicker-Manager-Spiel?
Auf jeden Fall ging Boniface raus.
Ja, wen hast du geholt, wenn ich fragen darf? Ich habe noch nicht nachgeguckt.
Ja, kann ich dir sagen, sitzt aber auf der Bank. Millisekunde. Undaf.
Ach, guck mal einer an, Fabi. Zwei doofe, ein Gedanke. Bei mir musste auch Boniface weichen. Ich habe da nur ein bisschen getrickst, hin und her gerechnet. Ich habe günstig Rocco Reitz geholt, der ja nur für 500.000 zu haben war, und habe mir dann noch Undaf und Schick geholt.
Und ich habe mir Silas noch fürs Mittelfeld geholt.
Der ja jetzt beim Afrika noch Cup weilt.
Ja, aber er kommt ja wieder.
Ah ja, okay.
Und ich habe dafür ja auf der Bank habe ich noch Niklas Dorsch.
Ah ja, okay.
Beispielsweise. Ich habe in der Abwehr noch Duke war auf der Bank. Und im Sturm Hollerbach.
Ah
Meine
ja,
Geheimwaffe.
die Geheimwaffe. Ja, so eine Dusche, wo ich dich dann erinnert hatte, du schriebst dann nur, du müsstest den kompletten Kader am besten einmal austauschen.
Ja, ich glaube, die Tabelle zeigt, ich bin relativ weit hinten. Ich bereite mich schon für die kommende Saison vor.
Also hast du das Transferfenster verstreichen lassen oder hast du noch was gemacht?
Ja, ich habe ein bisschen was gemacht. Ich hatte ja auch Boniface, aber ich glaube, euch werde ich nicht mehr einholen.
Okay, sei es drum, sei es drum. Ja, dann Gewinner des Spieltages, Fabi, bleibt es der BVB oder haben wir da jemand anderen?
Ja, ich gehe mit dem BVB.
Okay. Bei dir, Sören?
Also Eintracht Frankfurt.
Ja, die Frankfurter hätte ich auch genommen heute. Gut,
Dann sind wir wirklich durch heute,
dann
oder?
sind wir wirklich durch. Dann können wir uns jetzt in aller Seelenruhe aufs zweite Vorrundenspiel der deutschen Handballer vorbereiten. War ja ein
Ah, ich wollte
Auftakt nach
eigentlich was
Maß.
anderes gucken heute.
Ach, stimmt.
Tatsächlich.
Gut, dass du es ansprichst. Ist ja auch heute noch Milan gegen AS Rom. Richtig, das Topspiel in Italien.
Nee, ich wollte eigentlich Football heute Abend gucken, aber aufgrund der Wetterbedingungen wurde das Spiel ja verlegt auf morgen. Das heißt, 19-Uhr-Slot ist sozusagen raus.
Stimmt, da ist ein Schneesturm. Stimmt, ich habe die Bilder gesehen, sah übel aus da im Stadion.
Aha, das sah richtig wild aus. Und wenn man dann bedenkt, beispielsweise heute Nacht gab es ja auch ein Spiel, minus 20 oder minus 21 Grad. Trotzdem durchgezogen und die Bude war voll. Also Respekt für all die, die sich da auf die Tribüne sitzen. Noch mehr Respekt für die, die da unten auf dem Feld stehen, ohne Mu, ohne Mä, so ein Spiel durchziehen. Also ja, kann man den Hut vorziehen.
Nicht schlecht. Ja, Sören, und bei dir gibt es noch irgendwelche Neuigkeiten bei deiner Agentur? Gab es da irgendwelche Transfers?
Da gab's Transfers, ja. Wir sind gut dabei. Wintertransfer ist ja auch beim Frauen gut genutzt. Und
Habt ihr
wir
etwa Nina
arbeiten.
Magul zu Inter Mailand verkauft?
Das haben wir nicht gemacht, nein. Aber ich glaube, das ist zumindest für sie ist das ein sehr, sehr guter Transfer. Italien, ich glaube, da fühlt man sich sehr wohl.
Ja, das kann durchaus sein. Wobei da, Fabi, ganz kurz noch, ich habe da ja die ein oder anderen Kommentare gelesen, da gehen ja einige Fans mit ihr ziemlich hart ins Gericht, ne? Also was das angeht. Läuft dem
Wegen dem
Konkurrenzkampf, Konkurrenzkampf davon und stellt sich nicht und hat es sich einfach gemacht mit dem Transfer. Also,
Sie hat fairerweise, muss man sagen, eine sehr schwache Hinrunde hinter sich. Also das ist definitiv der Fall. Konkurrenzkampf, ja, der Kader an sich ist qualitativ auch in der Breite ganz gut aufgestellt, aber sie hätten mit Sicherheit auch ihre Zeiten bekommen. Ne? Das steht außer Frage.
Aber ist ja die eine der Spielerinnen, die schon seit Jahr und Tag eigentlich schon bei den Bayern spielen. Vielleicht muss da auch mal eine Luftveränderung her. Ne? Kann ja auch durchaus sein.
Ja, kann gut möglich sein, ja.
Wer weiß das schon.
Und im Endeffekt gibt es auch noch eine Sache bei den Frauen, die darf man ja auch nicht vergessen. Sag jetzt mal, bis vor 4, 5 Jahren war es jetzt auch nicht zwingend so, dass du als Profifußballerin so viele Möglichkeiten hattest, wirklich auch dir deinen Lebensunterhalt zu verdienen. Das ist ja das Schöne am Frauenfußball, dass sich die letzten Jahre ziemlich viel entwickelt hat. Du hast jetzt in Frankreich eben 2, 3, 4 Teams. Die Italiener, die haben mittlerweile auch 1, 2 Mannschaften, die ja zumindest auf europäischem Niveau bis zu einem gewissen Punkt mithalten können. Die Premier League läuft sowieso allen davon. Also da ist auch die Entwicklung hin einfach schön, dass die Spielerinnen dann eben auch so eine Möglichkeit haben, dann einfach auch mal zu sagen, okay, ich war lang genug in München und jetzt deutsche Vita in Mailand.
Richtig. Ja, und vielleicht, Sören, können wir ja dann ja in einigen Jahren auch Vollzug vermelden bei dir, wenn du den einen oder anderen Transfer dann einfädelst ins Ausland.
Mal schauen, wir sind auf einem guten Weg.
Wir drücken auf jeden Fall, glaube ich, die Daumen, Fabi.
Auf jeden Fall, definitiv. Und gerne auch, wenn es zeitlich passt, übernehmen wir gerne auch das Scouting in Ländern, in die man gern reist und anschließend auch Urlaub verbringt.
Also Bewerbung ist damit raus, Sören.
Okay. Ja.
Gut, in diesem Sinne, Jungs, war schön mit euch. Jahresauftaktfolge. Wir hören uns dann in der kommenden Woche. Einen guten Start in die neue Woche und bis dann.
Ebenfalls. Danke, Spaß.
Tschüss.
Bis dann. Tschüss.
Das war Anpfiff 15:30, euer Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.